Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich auch ganz herzlich, wie sagt man denn? Ich freue mich sehr. Danke sehr. Ich freue mich sehr und begrüße euch herzlich. Das wollte ich sagen. Na, es ist schön, dass wir wieder mal als Gemeinde zusammenkommen können. Und es ist ein erster Start sozusagen mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die wir einzuhalten haben. Und das wollen wir auch tun. Und ja, ich habe mich auch gefragt, so wie Martin das einleitend gesagt hat, wofür war das gut? Was hat das in uns bewirkt? Und ich bin ja der Überzeugung, dass jede Krise, jede Schwierigkeit letztlich dazu dient, dass wir wachsen. Wir glauben an einen Gott, der Tote auferweckt. Wir haben einen Auferstehungsglauben. Und genau das ist es, dass Gott aus etwas, was im ersten Moment wirklich dramatisch ausschaut, und es ist dramatisch, dass er etwas daraus macht. Und ich bin schon gespannt, was es sein wird. Ich bin wirklich schon gespannt, was es sein wird, weil vieles sehen wir jetzt noch nicht. Was mich wirklich trifft, das ist, dass wir nicht singen können. Das finde ich also eine echte Einschränkung. Da möchte ich nur, dass wir wirklich Sturm beten, dass das doch bald wieder möglich wird. Ich habe letzte Woche von jemand gehört, dass man in China, in der Zeit, wo die Christenverfolgung sehr stark war, dass diese Christen lautlos singen mussten und dass es sogar einen Dirigenten gab und so weiter. Ja, vielleicht können wir daraus lernen davon, dass wir leise mitsingen. Darum haben wir auch die Folien eingeblendet, dass wir den Text haben. Zumindest den Text mitbeten können. So, dann möchte ich jetzt zur Predigt kommen. Die Predigtserie, die wir aktuell haben, es geht um Jesus. Wer er ist und wozu er kam. Predigten zum Markus-Evangelium. Und das Markus-Evangelium ist wirklich extrem spannend, wo relativ, also in der Kürze liegt die Würze sozusagen. Es ist das kürzeste der Evangelien und es ist wirklich sehr spannend. Die letzte Begebenheit, die wir im Markus-Evangelium gemeinsam betrachtet haben, war Kapitel 4, die Stillung des Sturms. Und für mich war dieser Text, hat mich sehr beschäftigt. Wir haben dann am Ende dieses Abschnittes gelesen, die Jünger, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Sie haben Gottes Gegenwart unmittelbar erlebt und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Kapitel 5, das ich in der Serie übersprungen habe, dort geschieht eine Totenauferweckung. Jesus erweckt ein Mädchen, nämlich die Tochter eines Synagogenvorstehers, also nicht irgendeine Tochter, sondern die Tochter des Synagogenvorstehers, die todkrank ist, die schon tot war, erweckt er zum Leben. Und dann heißt es, sie erstaunten mit großem Erstaunen. Und was dort steht, ist eigentlich, dass sie in Ekstase gefallen sind. Das ist das griechische Wort, das wir auch in unserer Sprache haben. Sie waren völlig außer sich, die Leute, was da jetzt geschehen ist. Und so sehen wir, dass Jesus sich offenbart als der Sohn Gottes, der über allem steht, der alle Autorität hat. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Menschenmassen ihm nachgepilgert sind und ihm zugehört haben und viele Wunder schon geschehen sind. Und heute lesen wir wiederum, dass Menschen erstaunt sind über Jesus, aber in einer völlig anderen Art und Weise, als wir es bisher gesehen haben. Und ich möchte mit uns den Predigttext lesen aus Kapitel 6, Markus 6, die Verse 1 bis 6. Und er, nämlich Jesus, ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt Nazareth. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten sehr und sagten: Woher hat der das? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Krafttaten geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Handwerker, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich über ihn. Und Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus, in seiner Familie. Und er konnte dort keine Krafttaten tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch ihre Dörfer ringsum und lehrte. Also, die Krafttaten, von den Krafttaten ist hier die Rede. Und ich habe ganz bewusst, also in gewissen Bibelübersetzungen heißt es Wundertaten. Ich habe Krafttaten übersetzt, weil so steht es drin. Kräfte, die wirkten durch Jesus. Aber hier konnte er keine Krafttaten tun. Die Kraft Gottes war dort nicht präsent, nicht wirksam, wie sie hätte sein können. Wegen des Unglaubens. Kein Glaube, keine Kraft. Und ich möchte drei Dinge mit uns betrachten. Warum war in dieser Stadt Unglaube? Die zweite Frage, was können wir über Glaube und die Kraft Gottes lernen? Und die dritte dann die Frage, welche Lektionen für uns heute können wir daraus ziehen, aus dieser Situation? Warum war in Nazareth Unglaube? Das ist objektiv betrachtet eigentlich schwer nachvollziehbar und Jesus wundert sich über ihren Unglauben, weil es eben objektiv schwer nachvollziehbar ist, warum gerade dort die Menschen mit Unglauben reagiert haben. In der Parallelstelle in Lukas 4 heißt es, dass Jesus durch alle Dörfer gezogen ist, in ihren Synagogen gelehrt hatte und er war geehrt von allen. Sein Ruf hat sich ausgebreitet. Auch hier in Nazareth anerkennen sie seine Weisheit, dass da eine Weisheit da ist. Sie anerkennen, dass Krafttaten bei ihm vorhanden waren in der ganzen Umgebung. Sein Ruf ist ihm vorausgeeilt, aber sie ärgern sich an ihm und ihn wiederum in der Parallelstelle heißt es sogar, dass sie mit Wut erfüllt waren. Also wir müssen uns das wirklich vorstellen, das war eine höchst emotionale, dramatische Situation, die Jesus in dieser Synagoge erlebt hat. Und das Erstaunen dieser Menschen ist ein anderes Erstaunen der Menschen, die sich gefreut haben darüber, dass Jesus ein Mädchen von den Toten auferweckt hat. Dieses Erstaunen ist ein Irritiertsein. Was ist das? Und das ist einer der wichtigsten Punkte für meine ganze Predigt, nämlich die Situation, dass die Leute dort mit den gleichen Fakten konfrontiert waren wie die Menschen im Rest Israels, aber eine völlig andere Reaktion gezeigt haben. Es ist derselbe Jesus, es ist dieselbe Botschaft, es sind dieselbe Krafttaten, zu denen er fähig ist, aber eine völlig andere Reaktion. Und das ist etwas, was wir auch beobachten können bei uns, unter uns, im Alltag. Für uns, für mich, ist Jesus das Größte, was es gibt. Das Wichtigste, das Schönste. Und wenn ich mit meinen Brüdern über das rede, außer mein jüngster Bruder, der ist gläubig, die schauen mich nur fassungslos an. Ich ernte Achselzucken, ich ernte blödes Grinsen, ich erfahre Ablehnung. Dieselben Fakten. Eine unterschiedliche Reaktion. Und Diese Reaktion, das sehen wir ja, das kann bis Hass gehen, Ablehnung, sogar zum Mord. Die Märtyrer sind ein Zeugnis dafür, dass die Ablehnung des Glaubens bis zum Mord führen kann. Was wir daran sehen können, die Frage nach Glaube und Unglaube ist nicht primär eine Frage der Faktenlage, sondern es ist eine Frage meiner inneren Auseinandersetzung mit einer Sache. Gehen wir noch einmal der Frage nach, warum die Leute in Nazareth so negativ auf Jesus reagiert haben. Jesus gibt die Antwort selber. Er sagt, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und so weiter. Für sie ist Jesus kein Prophet. Für sie ist Jesus der Handwerker. Das ist das Wort, was eigentlich hier steht. Zimmermann gab es damals in dem Sinn nicht, wie wir es heute kennen. Er war ein Handwerker, der am Bau gearbeitet hat. Und sie sagen, das ist der Handwerker. Aber was will der uns da sagen? Wir kennen seine Familie. Wir kennen seine Brüder. Wir kennen seine Schwestern. Wahrscheinlich sind die Schwestern mit den Männern in Nazareth verheiratet gewesen. Wir kennen den Jesus von klein auf. Das war so ein Stopsel, unser Jesus. Und jetzt ist er da und predigt wie ein Prophet. Und sie sagen, woher hat der das? Und das ist eigentlich eine sehr respektlose Art und Weise. Es ist nicht die Frage, wo hat Jesus das gelernt? Das ist ja interessant. Sondern, wo hat denn der das her? Und vielleicht hilft uns da auch, wenn wir einen kurzen Rückblick machen. Wir haben ja schon eine Situation kennengelernt im Markus-Evangelium in Kapitel 3, wo wir gesagt haben, wo ein Bruch durchgegangen ist, wo auch die Familie Jesu sozusagen eine Abfuhr bekommen hat. Und zwar, da war das eine Situation, wo die Massen bereits zusammengeströmt waren. Jesus war in einem Haus und draußen steht die Mutter mit den Brüdern und den Schwestern und sie wollen ihn holen. Und vorher heißt es, sie glaubten erst von Sinnen. Und dann schicken sie jemand rein ins Haus und sagen, du, deine Mutter und deine Schwestern und deine Brüder sind draußen. Und Jesus geht nicht mal raus. Jesus sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Brüder und so weiter. Und man kann sagen, Jesus hat seine Familie stehen gelassen. Die sind draußen gestanden und er ist nicht rausgegangen. Das war ein Skandal. Unvorstellbar in der damaligen Kultur, dass ein Sohn sich seiner Familie gegenüber so verhält. Jetzt müssen wir uns vorstellen, jetzt gehen die nach Hause, die Schwestern kommen zu ihren Ehemännern zurück und dann sagen die, stell dir vor, was uns passiert ist. Wir wollten Jesus mitnehmen sozusagen und der hat uns einfach stehen lassen. Und dann sagt vielleicht der Ehemann, das habe ich euch sowieso schon gesagt, da wird nichts draus, braucht es gar nicht runtergehen zum See. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass da wirklich Gerede war, da wurde geredet. Es war peinlich, es war nicht angepasst. Und nun kommt der Jesus und predigt in der Synagoge und nicht irgendetwas. Jesus, das wissen wir wiederum aus der Parallelstelle, Jesus predigt aus einer Stelle des Buches Jesaja, aus einer Endzeitprophetie, der Geist des Herrn ist auf mir, heißt es dort. Endzeitprophetie, und dann sagt er, das ist jetzt erfüllt. Also, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Mann ist komplett wahnsinnig, oder es ist wahr. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Auf jeden Fall, die Leute in Nazareth, bei denen sind die Alarmlampen hochgegangen. Die haben gesagt, das ist ja ein kompletter Blödsinn. Die haben gekocht, sie sind erstaunt gewesen über ihn, aber in einer sehr negativen Art und Weise. Sie haben nichts angenommen von dem, was Jesus dort gepredigt hat. Kein Glaube, keine Kraft. Und das ist jetzt etwas sehr, sehr Erstaunliches, dass wir lesen, er konnte dort keine Wunderwerke ausführen, keine Krafttaten ausführen. Die Leute in Nazareth waren weit entfernt davon, mit einem offenen Herzen Jesu das Ohr zu leihen, ihm zuzuhören, sich ihm anzuvertrauen, ihn etwas zu bitten. Dieser Synagogenvorsteher, dessen Tochter sterbenskrank war, der ist zu Jesus gelaufen, hat sich niedergeworfen und gesagt, bitte hilf meiner Tochter. Die Leute in Nazareth haben gesagt, ich werde mich nicht vor diesem Jesus da demütigen und ihn fragen, dass er mir hilft. Und das sind alles Elemente des Glaubens. Glaube an Jesus bedeutet, ich vertraue mich Jesus an. Das ist dasselbe Wort. Glaube und Vertrauen ist dasselbe Wort. Ich liefere mich Jesus aus. Ich bitte Jesus und erwarte von ihm Hilfe. Ja, ich brauche Jesus, bekenne ich durch den Glauben an Jesus. Und das ist eine Art Demütigung vor Jesus, dass ich bekenne, ich brauche für mein Leben Jesus. Martin hat es gesagt, wir haben das mit eigener Kraft da gemacht. Also ich nicht, bekenne ich. Das Team hat es vorbereitet mit eigener Kraft. Aber es gibt viele Situationen, wo wir mit unserem Leben nicht mehr zurechtkommen. Und es wird immer mehr, immer weniger Menschen kommen mit ihrem Leben zurecht. Da gibt es viele Hinweise dafür. Aber wenn wir über diese alltäglichen Dinge rausdenken, dann gibt es viele Dinge im Leben, wo wirklich offene Fragen da sind. Zum Beispiel die Frage, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität als Mensch? Bin ich ein weiterentwickelter Affe? Bin ich ein Mensch? Was ist ein Mensch? Was ist meine Identität? Wozu lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn von alledem, warum ich da bin? Was ist mit all der Ungerechtigkeit, dem Leid, Krankheit und Tod in der Welt? Mit dem sind wir ja konfrontiert. Jetzt deutlicher und in einer anderen Lebensphase vielleicht weniger deutlich. Wenn ich an Jesus glaube, dann anerkenne ich, dass er mir auf diese Fragen Antworten gibt. Dass er meinem Leben Stabilität gibt. Dass er die Kraft hat, mein Leben zu verändern. Und erst dann, wenn ich diese Fragen befriedigend beantworten konnte, kann man von Leben sprechen. Und jeder Mensch bemüht sich, diese Fragen zu beantworten. Und die Frage ist einfach, trauen wir Jesus das zu? Vertrauen wir uns Jesus an? Die Leute in Nazareth haben sich Jesus nicht anvertraut und es heißt, und er konnte dort keine Krafttaten tun. Er konnte nicht. Da kommt gleich die nächste Frage. Ist Gott nicht allmächtig? Kann Jesus auch trotz Unglaube nicht Wunder wirken? Das hätte er doch machen können. Ja, natürlich, Gott ist allmächtig. Das ist richtig. Aber Gott tut nichts und kann nichts tun, was seinem Wesen widerspricht. Ganz, ganz wichtig. Gott kann nichts tun, was seinem Wesen widerspricht. Gott kann nicht ungerecht sein. Gott kann nicht unwahr sein. Und Gott kann nicht ohne Liebe sein. Alles, was Gott tut, ist gerecht, ist wahr und geschieht aus Liebe. Das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Alles, was Gott tut, ist gerecht, ist wahr und geschieht aus Liebe. Das ist übrigens ein großer Unterschied zu allen heidnischen Göttern. Denn die heidnischen Götter, die haben teilweise sehr menschliche Züge und die schlagen oft einfach drein aus Zorn. Und die dürfen es sich erlauben, Dinge, die sich die Menschen nicht erlauben dürfen. Nicht so der Gott der Bibel. Gerecht, wahrhaftig, vollkommen, voller Liebe. Und dieser Aspekt der Liebe ist sehr wichtig, weil das ist etwas, was wir also auch beobachten können, dass Jesus nur an den Menschen wirkt, die ihn lieben. Und Liebe ist ja etwas ganz was Eigenartiges sozusagen, etwas ganz Besonderes, weil die Definition von Liebe ist, dass, also wenn man jetzt das Bild der Ehe hernimmt, dass sich zwei Menschen freiwillig füreinander entscheiden und sich das Ja-Wort geben. Oder Esther und Micha, so war es doch, oder? Hat euch niemand gezwungen, oder? Super, bin ich froh. Ganz genau. Aus Liebe freiwillig, dass man sich dem anderen anvertraut. Und dann kommt etwas zurück. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir uns freiwillig Gott anvertrauen, kommt etwas zurück. Und wir sehen es, gibt Menschen, die wir beobachten in unserem Umkreis, die haben Probleme, sei es psychischer Natur oder sonstige Probleme. Und du denkst dir, wenn der Jesus kennen würde, sein Leben würde so anders ausschauen. Oder könnte so anders ausschauen. Aber es schaut eben nicht anders aus, weil derjenige sich Jesus nicht anvertraut und die Kraft Gottes nicht wirksam wird. Heute Morgen habe ich noch einen Vers gelesen, der sehr bekannt ist, aber er passt dazu. Jünglinge ermüden und ermatten. Übrigens das zum Thema, was wir mit eigener Kraft alles vermögen. Wir vermögen viel mit eigener Kraft, aber selbst Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Die aber auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Die auf den Herrn harren, die an den Herrn glauben, die sich dem Herrn anvertrauen, die gewinnen neue Kraft. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Super. Und das dürfen wir erfahren. Und das können wir erfahren, dass Gott uns Kraft schenkt. Also Jesus wundert sich über ihren Unglauben, weil er einfach zur Kenntnis nehmen muss, die Fakten sprechen gegen sie. Da kann man sich nur drüber wundern. Und die Kraft Gottes kommt nicht zum Ausdruck. Und das ist extrem tragisch, weil Jesus ist dort, wo er aufgewachsen ist. Und ich glaube, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass dort die Kraft Gottes wirkt. Und sie wirkt nicht. Man kann sagen, wo man Fakten nicht akzeptieren will, dort kann nichts geschehen. Wenn man Gottes Nähe nicht zulassen will, dann kann Gottes Kraft nicht wirksam werden. Es steht einfach so da. Und ich komme bereits zum dritten Punkt, nämlich die Frage, was können wir aus dieser Situation für Lektionen lernen? Ich habe diese Woche einen interessanten Satz gelesen von einem Autor, den ich sehr schätze, Timothy Keller. Er ist Pastor in New York City. Das ist also ein Boden, der ähnlich skeptisch ist und ähnlich angefeindet ist, was den christlichen Glauben anbelangt, wie in unserer Kultur, also keine typische amerikanische Stadt, sondern eher eine sehr, wo sehr viel Skepsis herrscht. Und er hat in dieser Stadt Gemeinden gegründet und Was man sehen kann, ist, dass auch dort die Kraft Gottes wirksam ist und das Evangelium seine Kraft entfalten kann. Und er sagt einen Satz, schreckt euch nicht, er ist ein bisschen hochgestochen und ich versuche dann diesen Satz ein bisschen auszudeutschen. Er sagt, eine heutige biblische oder christliche Kulturtheorie müsste daher nicht so sehr danach streben, den Rationalitätsstandards unserer säkularen weltlichen Kultur gerecht zu werden, sondern genau diese Standards zurückweisen und ihre Neutralitäts-, Objektivitäts- und Universalitätsansprüche hinterfragen. Diesen Satz sagt er in einem Artikel, wo er der Frage nachgeht, wie können wir heute in unserer westlichen Welt das Evangelium verkündigen. Und in diesem Zusammenhang sagt er diesen Satz. Und ich möchte ihn jetzt ein bisschen ausdeutschen für uns. Er spricht von einer christlichen Kulturtheorie. Also eine Kulturtheorie ist die Frage, wie tickt unsere Welt, in der ich lebe? Man könnte auch sagen, die Frage, wie ticken die Menschen, von denen ich umgeben bin? Wie tickt mein Nachbar, der nicht gläubig ist? Wie tickt meine Arbeitskollegin, die nicht gläubig ist? Und er sagt, unsere Kultur ist von einem Rationalitätsstandard geprägt. Und das bedeutet, dass unsere Kultur glaubt, dass wir das gesamte Leben, inklusive der Fragen, die ich gestellt habe, nämlich wo komme ich her, was ist der Sinn des Lebens und so weiter, mit meinem Verstand, mit meiner Ratio erklären kann. Diese Kultur ist geprägt von der Annahme, dass man neutral, objektiv, sozusagen wissenschaftlich an alle Fragen des Lebens herangehen kann und dass das einen universellen Anspruch hat, also einen allgemeingültigen Anspruch hat, so funktioniert das Leben und so ist es richtig. Und wenn wir das bezweifeln, dass das so ist, dann möchte ich euch ein einfaches Beispiel sagen. Wenn wir in der Zeitung lesen oder in einem, von mir aus auch Internetblog, lesen, dass jemand sagt, eine Behauptung aufstellt, und dann denken wir uns, stimmt das wirklich? Dann kommt sehr häufig das Argument, auf einer Universität XY wurde dieses Faktum bewiesen. Dann denken wir uns, wenn das auf einer Universität bewiesen wurde, dann wird es wohl stimmen, oder? Und so tickt unsere Welt. Wir sind total geprägt von dieser Vorstellung. Unsere Kinder werden in der Schule von diesem Denken angespornt, eingetrichtert. Und so glauben wir, dass die Elite unserer Welt rational, neutral, objektiv ist und aus diesen Grundsätzen heraus ihre Entscheidungen trifft. Und wir sind in unserer westlichen Kultur sehr stolz auf unsere Wissenschaftlichkeit. Und da muss ich jetzt entgegenhalten, und das ist das, was er hier auch ausdrücken will, er sagt, genauso wenig wie die Leute in Nazareth aufgrund der Fakten ihre Entscheidungen getroffen haben, genauso wenig ist es auch so, dass wir in unserer Kultur nur aufgrund von Fakten unsere Entscheidungen treffen. Der christliche Glaube, also für den christlichen Glauben gibt es so viele gute Argumente, das ist unglaublich. Der christliche Glaube, wenn man sich objektiv und neutral damit auseinandersetzt, zum Beispiel mit der Frage nach der Auferstehung Jesu Christi, diese Fakten sind so erdrückend, dass wenn man sich damit beschäftigen würde, würde man darüber zum Nachdenken kommen. Ich habe zum Beispiel, weiß nicht, wer diesen Film kennt, der Fall Jesus, wo ein Journalist, dessen Frau sich bekehrt hat, der völlig fertig war darüber, dass er sich bekehrt hat, geht dieser Frage nach journalistischen Fragen nach, kann das mit der Auferstehung sein oder nicht sein? Und er kommt letztlich zu dem Schluss, dass er sagt, okay, wenn ich nur die Indizien heranziehe, dann ist das nicht so abwegig. Und die Frage ist einfach, wollen wir diese Fakten, wollen wir uns mit solchen Fakten beschäftigen? Also wir schon. Also wir haben uns ja mit diesen Fakten beschäftigt und sind zu entsprechenden Ergebnissen gekommen und sind zum Glauben gekommen. Ich habe auch letzte Woche etwas gelesen, ein Zitat aus der NZZ, wo jemand einen Kommentar geschrieben hat über die aktuelle Krise, in der wir uns befinden. Und er sagt hier, dieser Kommentator sagt in diesem Artikel, Angst breitete sich aus im Land, von gewissen Politikern perfekt gemanagt. Die Namen nenne ich nicht, denn ich möchte hier nicht politisieren, sondern ich möchte nur auf Fakten hinweisen. Und dann sagt er, virologische Experten fluteten das Fernsehen und schütteten das Publikum seither zu mit Zahlen, die allesamt falsch sind, weil die Bezugsgrößen fehlen. Ein schockierender Satz in der NZZ, nicht auf irgendeinem Verschwörungsblock. Das heißt, es gibt Menschen, die allen Ernstes behaupten, die Zahlen, die mit denen wir tagtäglich zugeflutet werden, sind falsch. Und es ist interessant, dass ich bereits relativ zu Beginn dieser ganzen Krise mich auch ein bisschen schlau gemacht habe. Und es gibt wirklich sehr, sehr renommierte Wissenschaftler, die das von Anfang an gesagt haben. Haben wir davon gelesen in den Medien? Nein, haben wir nicht. Sondern wir sind, vielfach sind diese Leute als Verschwörungstheoretiker diskreditiert worden. Das ist Fakt. Das heißt, wir sind stolz auf unsere Zahlen. Und wenn wir Zahlen sehen, Grafiken sehen, Kurven sehen, sagen wir ja, boah, dann muss es ja stimmen, oder? Wo diese Zahlen herkommen, wie diese Zahlen zu interpretieren sind, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass wir alle nicht so wissenschaftlich sind in unserer Kultur, wie wir vorgeben. Professor Seubert, der ist Professor an der STH Basel, hat sich ebenfalls mit dieser Situation beschäftigt. Und er sagt, wenn ich mir die Schlussfolgerung erlaube, dass nun, nämlich jetzt, die Virologenkönige im Land herrschten, so ist das nicht übertrieben. Denn mit Beratung haben die gegenwärtigen Verhältnisse nichts zu tun. Beratung durch Wissenschaftler setzt eine freie, abwägende Entscheidungsfindung voraus. Sie erfordert rationale Erwägungen. All das aber findet nicht statt. Das sind zwei glaubwürdige Persönlichkeiten, die einfach sagen, Leute, irgendwas stimmt da nicht. Es wird vorgegeben, wissenschaftlich zu agieren, aber es ist nicht wissenschaftlich. Und warum sage ich das alles? Ich sage das keineswegs deswegen, dass ich sage, ich möchte die Situation verharmlosen oder wir brauchen uns an das alles nicht zu halten. Also ihr seht, es wurde ein großer Aufwand betrieben, dass wir die Schutzvorkehrungen einhalten. Was ich aber möchte, ist, dass wir anfangen zu denken und im Gespräch mit unseren Mitmenschen sagen, ja sag einmal, ist das, was du glaubst, wirklich so wahr, wie du behauptest? Es in Frage stellen. Das ist das, was Tim Keller sagt. Er sagt, schau her, wir müssen diese Standards zurückweisen. Wir müssen das in Frage stellen. Wir müssen das in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist, wie die Leute es behaupten. Und wir müssen es sozusagen zurückweisen. Geschwister, und es gibt viele andere Beispiele. Aktuell wird in der Schweiz über die Ehe für alle diskutiert und abgestimmt. Völlig unwissenschaftlich. Gender Mainstreaming, ich weiß nicht, wer mit dem Wort was anfangen kann. Völlig unwissenschaftlich. Auch wenn es Gender-Professuren gibt. Es ist komplett unwissenschaftlich. Aber das ist der Gesellschaft in dem Moment egal, wo sie das will, wo sie das glauben will. Und es geht darum, dass wir nicht in die Gefahr verfallen, uns als Christen diesen Standards anzupassen. Das bringt nichts. Sondern wir müssen vielmehr sagen, lieber Freund, mit dem ich jetzt das Gespräch über den Glauben habe, ich hinterfrage das, was du so fix und fest behauptest. Ich hinterfrage, dass ich vom Affen abstamme. Ich hinterfrage, dass ich nur das Produkt meiner Hormone und so weiter bin. Ich glaube, dass ich ein von Gott geschaffener Mensch bin. Und ich habe viele Argumente dafür. Bist du bereit, diese Argumente zu hören? Oder kann es eventuell sein, dass du diese Argumente gar nicht hören willst? Aber dann sei bitte so ehrlich und gib doch zu, dass du sie nicht hören willst. Und das Interessante ist, dass die Heilige Schrift diese Situation, diese Tatsache, wie wir Menschen ticken, völlig klar offenlegt. Und die Situation, die Jesus in Nazareth erlebt hat, ist genau so eine Situation. Sie wollten nicht glauben. Es war ihnen ein Ärgernis. Sie waren voller Wut. Und wenn ein Mensch das zumindest zugibt, dann ist es ja gut. Und wir können ihnen helfen dabei, dass sie merken, dass der Glaube etwas ist, das auf einer anderen Ebene abgehandelt werden muss, als nur durch wissenschaftliche Fakten. Und wir können sagen, auch dein Weltbild funktioniert nicht aufgrund von wissenschaftlichen Fakten. Also wir sind auf derselben Ebene in der Diskussion, da ist kein großer Unterschied. Der Glaube steht nicht im Widerspruch zur Vernunft, aber der Glaube kann letztlich nicht nur durch Vernunft abschließend beurteilt und behandelt werden. Sondern ich vertraue mich dem Schöpfer des Himmels und der Erde an. Und ich vertraue darauf, dass er mir die Antworten gibt auf das Leben, die ich zum Leben brauche. Und ich demütige mich vor meinem Schöpfer. Ich demütige mich vor Gott. Und eine zweite Anwendung für uns ist die Situation mit dem Propheten. Jesus sagt, der Prophet ist in seinem Haus nichts wert. Und da möchte ich uns dazu ermutigen, dass wir in unseren Häusern nicht wie Propheten herumlaufen. Jesus ist der Prophet und er hat die Autorität dazu, aber wir sind keine Propheten, sondern ich bin der Sohn meiner Mutter und ich begegne ihr als Sohn und ich belehre sie nicht. Ich bin der Bruder meiner Brüder und ich stelle mich nicht über sie. Zumindest, wir haben diskutiert, Gabi und ich, wir haben das gemacht und sind voll abgeblitzt bei unserer Familie, wo wir über den Glauben gesprochen haben. Bis wir gecheckt haben, das ist ein Blödsinn. Ich bin ein Mensch wie der andere und ich bin angewiesen darauf, dass Gott sich meiner erbarmt. Aber wenn ich Vorbild bin und wenn Jesus mein Leben verändert, dann habe ich die Chance, Zeugnis von Jesus zu geben. Und das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Er sagt nicht, ihr sollt meine Propheten sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ich soll bezeugen, dass Jesus mein Leben verändert hat. Und wenn wir das tun, wenn wir in dieser Art und Weise mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Nachbarn, wenn wir in dieser Art und Weise über Jesus reden, dann sind wir viel glaubwürdiger, als wenn wir sozusagen wie Propheten durch die Gegend rasen. Und dazu möchte ich uns ermutigen und uns auffordern, dass wir unsere Freunde, unsere Nachbarn dazu einladen, sich ebenfalls so von Jesus helfen zu lassen, wie wir uns haben helfen lassen. So, ich komme zum Schluss. Glaube oder Unglaube ist nicht primär eine Frage von wissenschaftlichen Abwägungen, sondern ist Ausdruck einer inneren Einstellung und der Frage, wem ich mein Vertrauen schenke. Jeder muss irgendjemand vertrauen. Wem schenkst du dein Vertrauen? Und wir können, wenn wir das unseren Mitmenschen klar machen, dass die Sicht, wie unsere Welt funktioniert, de facto so nicht funktioniert, können wir ihnen helfen, dass sie, wie soll ich sagen, einen Schritt näher kommen zu Jesus und wir selber können uns als Vorbilder, als Beispiele für den Glauben, wie soll ich sagen, nicht vorstellen, weil das ist schon wieder so Art, sich zu präsentieren, sondern einfach zu leben und Jesus zu bezeugen. Also beides gehört zusammen, so leben und Jesus zu bezeugen. Amen. Vater im Himmel, wir beten darum, dass du uns Gnade gibst, dass wir in der Welt, in der wir leben, dass unser Zeugnis bei Menschen ankommt. Gib uns Weisheit im Umgang mit Menschen. Bewahre uns davor, dass wir Menschen zudiskutieren. Gib uns viel mehr Gnade, dass wir sie lieben, dass wir uns einsetzen für unsere Mitmenschen und dass wir ihnen zeigen, dass sie selber eigentlich einem Irrglauben aufsitzen, wenn sie all das glauben, was ihnen gesagt wird. Danke für das Wort Gottes, das glaubwürdig ist, das klar ist und das du uns gegeben hast, damit wir glauben können. Darum bitten wir dich, dass du uns diese Freimütigkeit und diese Weisheit schenkst. Amen.